Ich begrüße Sie zu diesem Vortrag zu einem Thema, was uns vermutlich alle immer wieder umtreibt. Denn wir leben ja in der Regel nicht alleine auf der Welt. Selbst wenn wir Singles sind und alleine eine Wohnung haben und alleine ein Büro haben, wir treffen immer wieder auf andere Leute und die haben interessanterweise oft andere Ansichten. Und eine Weile kann man sich so durchschlagen mit Arroganz. Naja, ich meine, die sind halt leider alle ein bisschen minder bemittelt. Und wenn die erstmal so schlau sind wie ich und so viele Bücher gelesen haben oder so viel Lebenserfahrung haben, je nachdem, wie man halt so tickt, dann werden sie schon dahinter kommen, dass ich recht habe. Ja, und ich möchte heute ein paar Überlegungen vorstellen, wie man das überhaupt merken kann, dass man an Ansichten festhält, überhaupt, dass man welche hat und dass man dran festhält und was man tun könnte oder auch manchmal lassen könnte, damit die Begegnung mit anderen Menschen ein bisschen fruchtbarer ist. Und ich denke, das ist in unserer heutigen Zeit eine Kernkompetenz. Wir müssen lernen, zuzuhören. Wir müssen lernen zu kapieren, dass nicht eine Person die Lösung findet für unsere großen Herausforderungen, sondern dass wir zusammen eine Chance haben, mehr Aspekte zu erkennen von einer Herausforderung, als wenn man das nur alleine tut. Und ich weiß ja, das Hobby von Herrn Gunzinger ist die Energieversorgung und da beschäftige ich mich natürlich auch schon eine Weile damit. Es geht um Energieversorgung, um Energiequellen, um harte Fakten, Tatsachen, um völlig utopische Visionen, was man da alles machen könnte. Und da spielen Ansichten, Glaubenssätze, Meinungen, aber auch Motive eine ziemlich große Rolle. Und in diesen Gesprächen, gerade bei solchen Themen, da merkt man, dass man sehr an bestimmten Sichtweisen, Ansichten festhält. Und wenn man dann an einem runden Tisch sitzt, ob das jetzt politisch ist, ob das jetzt bei einem Thema wie Energieversorgung ist, um Thema wirtschaftliche Prioritäten oder so, da merkt man, dass man Ansichten hat. Man merkt nämlich daran, dass andere Leute andere Ansichten haben. Ja, und bei der Energieversorgung, bei der Frage der Energiequellen, da sind wir jetzt, und ich will das an dem Beispiel ein bisschen erläutern, damit es nicht so abstrakt bleibt. Da sind wir mit der Endlichkeit einer Energiequelle konfrontiert, die der Motor der westlichen Industrialisierung war, nämlich fossile Energien. Wir sind mit der Endlichkeit konfrontiert und Endlichkeit, ja, das hat man sowieso nicht so gern. Mit Endlichkeit und mit Unbeständigkeit. Tja, man weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, was für Folgen bestimmte Eingriffe haben, die wir jetzt machen, manchmal mit wirklich guten Absichten. Ja? Ja, und was machen wir jetzt? Ein großer Konfliktpunkt ist, wir streiten jetzt schon um die Analyse des Status quo. Also die Einschätzung dessen, was jetzt Tatsachen sind, Fakten sind. Und jeder, ich meine, wir wissen ja, ich glaube nur der Statistik, die ich selber gefälscht habe. Ja, alle stellen ihre eigenen Prognosen und Statistiken auf und berücksichtigen dann immer nur die Faktoren, die die eigene Statistik stützen. Und die Faktoren, die da entgegenstehen und die widerlegen würden oder die Brüchigkeit meiner Thesen zeigen würden, die berücksichtige ich nicht. Und das immerhin. Wie viele Jahre ist es her? Mindestens 2 Generationen seit Sir Raymond Popper das Poppersche Falsifikationskriterium aufgestellt hat, wo er nämlich gesagt hat, wenn du eine These hast, ist ein Philosoph, ein Österreicher, dann such zuerst die Argumente, die dagegen sprechen. Und nicht nur die Argumente, die dafür sprechen. Das hat er vor über 50 Jahren formuliert und es hat mich sehr inspiriert, schon im Ende meines Studiums, dass da jemand sagt, hallo, pass auf, wenn du eine Meinung hast, dann guck erst mal, was dagegen spricht. Und das ist ja eigentlich ein gutes wissenschaftliches Herangehen. Dass man nicht denkt, super Idee, klasse, und jetzt berücksichtige ich nur die Informationen, die mich stabilisieren, die meine Meinung rechtfertigen und alle, ich rede auch nur noch mit den Leuten, die das genauso sehen. Das macht man ja dann gern. Und dann gibt es die sogenannten Parteilichkeit, die Fraktionsbildungen, und dann steht Recht haben gegen Recht haben. Also, ja, wir streiten um die Analyse des Status quo. Wie schlimm ist es? Wie viele Jahre reicht unser Öl noch? Vorausgesetzt, wir gehen pfleglich damit um. Da gibt es verschiedene Meinungen. Ja? Und dann gibt es natürlich die neuen Möglichkeiten, Schiefergas, Fracking und so weiter. Und natürlich die Frage des Klimawandels, die ist auch, hängt eng damit zusammen. Und jetzt mal so ganz grob gesagt, kann ich bei den vielen, 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 vielen Meinungen, die es da gibt, drei große Meinungsblöcke unterscheiden. Das eine ist der naive Optimismus der alten Energien. Ja, irgendwie werden wir schon was Neues finden und irgendwie werden wir schon eine Möglichkeit finden, irgendwas irgendwie zu finden. Überhaupt die Industrie und die modernen Unternehmen, die finden schon irgendwas Technisches und dann geht's weiter. Ein bisschen hat meine Mutter immer so argumentiert, wenn ich seit Ende der 70er mit ihr gestritten habe um politische Veränderungen und um Atomkraft und so. Und dann hat sie, ach, Mädle, die finde schon was, dass das nicht mehr gefährlich ist. Ja? Die haben auch Angst geht vor der Zug und vor dem Fernseher und man hat immer Angst vor dem Neuen, da findet man schon was. Ja? Also die war noch sehr naiv fortschrittsgläubig. Ich habe das Gefühl, es gibt noch eine ganze Menge Leute, die sehr naiv fortschrittsgläubig sind und glauben, wir finden schon irgendwas. Dann gibt es die Leute, die sozusagen in Endzeitstimmung sind und sagen, es ist 11:55. Also eigentlich geht alles in den Bach runter. Wenn wir so weitermachen, das wird alles ganz furchtbar. Und ich meine, ich habe von Ökonomen, von ernsthaften Ökonomen, die ich nicht für Dummschwätzer halte, gelesen, ja, in 20, 30 Jahren ist Europa irrelevant und nur noch China zählt. Ja, ganz ernsthafte Argumente aufgezählt, warum Europa abgehängt wird mit industrieller Entwicklung und mit Erfindungen und mit weiß ich was. Also es gibt Leute, die sagen, also nicht nur im sogenannten Klimawandel, kritischen Lager und im alternativen Lager, es gibt auch in der Ökonomie, gibt es Leute, die sagen, das geht alles den Bach runter. Ja, okay. Ja, und dann gibt es die dritte große Gruppe, die sehr heterogen ist, die sagt, wir brauchen Alternativen. Die glauben nicht an Tina, there is no Alternative. Margaret Thatcher hat, glaube ich, diesen Begriff geprägt. Ja? Die glauben das nicht, sondern die sagen, es gibt Alternativen und wir müssen uns zusammensetzen. Und die Überlegungen, die ich heute vorstelle, beziehen sich auf diese dritte Gruppe, die sehr heterogen ist, die aus unterschiedlichsten Perspektiven versuchen, neue Möglichkeiten zu erkunden. Ja? Und da muss man lernen, sich zuzuhören. Denn Gesellschaften sind langsam. Gesellschaften sind wie große Tanker. Ja? Die bewegen sich nicht so schnell. Und man muss einfach gucken, wie kriegen wir einen gewissen Konsens in unseren Gesellschaften hin, dass wir uns auch mit voller Kraft und mit all unserer Intelligenz, die wir haben, unserem Know-how auf neue Entwicklungen ausrichten können. Ich meine, da muss man ja erstmal also mindestens 5% der Bevölkerung erreichen, das ist so eine soziologische Theorie. Wenn 5% der Bevölkerung eine Idee gut finden, ein Anliegen wichtig finden, dann bilden sich politische Bewegungen, die relevant sind, weil es dann in genügend unterschiedlichen Schichten, Bildungsgruppen, wird es wichtig. Also wir müssen nicht gleich alle überzeugen, aber wenn wir 5% der Bevölkerung davon überzeugen, dass bestimmte Themen richtig wichtig sind, dann kriegt es Momentum, dann kriegt es einen Schwung und dann überlegen sich eben Leute in verschiedenen Schichten der Bevölkerung, in verschiedenen Bereichen, in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und so weiter, was man machen könnte und die tun sich dann auch zusammen. Jetzt ist meine Frage, wie schaffen wir es, miteinander zu reden, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Wie schaffen wir es, ergebnisoffen miteinander zu reden. Und eine These ist vermutlich nur dann, wenn wir zuhören wollen. Da kann man niemanden zu zwingen. Wenn wir neugierig sind auf andere Perspektiven, und das ist jetzt meine zweite These, diese Neugier, diese Bereitschaft, ergebnisoffen zu reden, wird stark dadurch gefördert, dass wir merken, wir wissen nicht alles. Also wenn man die Grenzen des eigenen Wissens erkennt, dann ist man viel bereiter, anderen Leuten zuzuhören, die sich über das gleiche Thema Gedanken machen. Klar, wenn ich merke, ich weiß nicht alles, ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe viele Ideen zu allem Möglichen, zum Klimawandel und zu erneuerbaren Energien und ich habe viele Ideen, auch zum Gesundheitssystem und zum öffentlichen Nahverkehr. Aber wenn ich genau hingucke, dann weiß ich, dass ich es doch nicht genau weiß, wie man das am besten machen soll. Und wenn man das erkennt, dass man es nicht genau weiß, ist man offener. Und jetzt die Frage an uns, die Frage an mich, an Sie. In dem Bereich, wo Sie engagiert sind, wo Sie das Gefühl haben, das sind ganz wichtige Anliegen, ob das jetzt Klimawandel ist, ob das erneuerbare Energien sind, ob das Gesundheitssystem ist, ob das regionale Organisation, öffentlicher Nahverkehr, was auch immer, Sie das Gefühl haben, ist mir ein Anliegen. Öffentliche Sicherheit, ja, Jugendkriminalität, Drogen, also immer, wo Sie denken, das ist mir ein richtiges Anliegen, wo Sie dann auch Meinungen dazu haben, Ansichten haben, ab und zu mal sich zu fragen, was glaube ich, was da richtig ist? Was weiß ich? Und was weiß ich nicht? Und da viele von uns schon meinen, sie wüssten, ist diese dritte Frage für mich immer sehr wichtig. Was weiß ich nicht? Wo habe ich nicht viel Ahnung? Ja, wo fehlt mir Wissen? Also ich persönlich glaube, dass man mit erneuerbaren Energien eine Menge erreichen kann. Ich glaube, da ist noch viel Spielraum. Aber ich weiß auch nicht genau, wie man sie so sozial verträglich einführen kann, dass man die Wirtschaft in Europa nicht gefährdet. Ja, die Wirtschaftskraft Europas. Ich meine, es nützt ja nicht sehr viel, wenn wir nächste Woche flächendeckend die neu erneuerbaren Energien einsetzen und dann geht überall das Licht aus. Ja, ich meine, wenn bei Ihnen eine Stunde kein Strom ist, dann haben Sie ein Problem in Ihrem Betrieb. Ja? Ich meine, bei mir zu Hause geht es noch. Da könnte ich Kerzen aufstellen und mit Hand schreiben, wenn ich einen Vortrag schreibe. Aber Telefon ging schon immer. Ja? Ich weiß vieles nicht, auch in den Bereichen, wo ich mich auskenne. Und die Leute, die ich kenne, die ich lese, von denen weiß ich auch, dass sie vieles zwar wissen, aber vieles auch nicht wissen. Und jetzt ist auch wieder die Frage, wie wirkt sich mein Wissen aus auf mein Umfeld? Und wie wirkt sich mein Nichtwissen aus? Das hat nämlich auch Folgen. Und zwar manchmal sehr unangenehme Folgen, die man überhaupt nicht beabsichtigt hat. Und da habe ich was von unserem Bundeskanzler AD, Helmut Schmidt, gelernt. Der hat gesagt, als ich anfing, Politik zu machen, war einer meiner Leitsätze, ich übernehme nicht nur Verantwortung für die beabsichtigten Folgen meines Handelns, sondern auch für die unbeabsichtigten Folgen meines Handelns. Da dachte ich, Chapeau, Herr Schmidt. Also finde ich für einen Politiker echt mutig. Aber eigentlich betrifft uns das alle. Wir müssen nicht nur die Verantwortung übernehmen für unsere gute Absicht. Ja, ich meine, man will viel Gutes, aber man guckt nicht auf die unbeabsichtigten Folgen dieses Verhaltens. Und das hat viel mit unserem Nichtwissen zu tun, was wir nicht zur Kenntnis nehmen. Und dann sagt man, ja, aber das habe ich nicht wählen. Das habe ich nicht beabsichtigt. Ja? Okay, jetzt gibt es einen Einwurf aus Indien. Buddhistische Tradition kommt aus Indien und da gibt es so einen sehr kluge These,